Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Der Soundtrack des Kinofilms Hatari, Afrika-Romantik à la Hollywood aus den 60ern, mit John Wayne und Hardy Krüger. Wilde Tiere, afrikanische Savanne, furchtlose weiße Männer in einem traumhaft wilden Land. Der Gründungsmythos des Kolonialismus. Mehr als 50 Jahre später steht nicht die Afrika-Romantik des weißen Mannes im Mittelpunkt des Blickes auf diesen Kontinent, sondern die gestohlene Kunst und die Kulturgüter aus den afrikanischen Staaten. Es geht darum, ob und wie wir Europäer diese Kulturgüter den Afrikanern zurückgeben.
Die Mehrzahl der afrikanischen Kunstwerke in Europa sind ethnische Objekte. Afrika ist immer noch eine Stammesgesellschaft. Die afrikanischen Staaten bestehen aus Ethnien, die so etwas wie Mikronationen sind. Sie haben einen Gründungsmythos, eine Identität und eine Geschichte, die mit denen des Nachbarvolkes nicht das Geringste zu tun hat. Trotzdem leben sie in einem übergeordneten Nationalstaat, der das kulturelle Erbe treuhänderisch verwaltet. Aber das bringt oft Konflikte mit sich.
Sagt Museumsexperte Germain Lumpé aus Kamerun. Was er meint ist, die Europäer interessieren sich nicht für Afrika, sondern nur für sich selbst. Deshalb hätten sie auch die Afrikaner nicht verstanden. Denn ob die Europäer die gestohlene Kunst zurückgeben oder nicht, ist für Namibianer, Kameruner, Tansania nicht so entscheidend. Was wichtig ist und vor allem spricht Afrika da mit einer Stimme, das alles ist unser Thema heute in der Weltzeit, zu der ich Sie herzlich begrüße. Mein Name ist Margarete Wohlan. Es ist schon erstaunlich, dass sich bei dieser Debatte um eine Rückgabe von Kulturgütern aus Afrika Leute zu Wort melden, ohne mit den Betroffenen gesprochen zu haben. Und zwar egal, von welcher Seite. Es sind Gegner und Befürworter einer Restitution. Man kann darin auch einen Rückfall in kolonialistische Verhaltensweisen sehen. Werner Bloch wollte wissen, was wollen nun die Afrikaner? Und er hat als erstes gelernt, die Afrikaner gibt es nicht. Warum das so ist und weshalb er dann Tansania auswählte, auch davon ist in seiner nun folgenden Reportage die Rede. Und die beginnt mit dem Hollywood-Epos Hatari.
Hatari! Hatari!
Wann habe ich den zum ersten Mal gesehen? Hatari. Ein Film von 1962 mit John Wayne und Hardy Krüger. Eine Geschichte von starken Männern, die sich um schöne Frauen prügeln und Leoparden und Nashörner einfangen, um sie an Zoos in aller Welt zu verkaufen. Eine Hollywood-Produktion mit Afrika-Romantik als Welterfolg. Turkish Airlines hat diesen Film ausgegraben und zeigt ihn jetzt in seinem Bordprogramm. Als könnte man sich schon im Flugzeug auf das Abenteuer Tansania einstimmen. Landeanflug auf Dar es Salaam, 2 Uhr morgens. Praktisch alle Flüge von und nach Tansania starten und landen mitten in der Nacht. Auf den Flugzeugsitzen neben mir viele Weiße. Sie sind in der Überzahl. Touristen. Wenn ich die Bilder heute sehe, ist mir klar, dass die Präsenz dieser Weißen in Afrika auch mit dem Kolonialismus zu tun hat. Und mit Deutschland. Die Farm, die als Filmsetting diente, wurde von einer Deutschen aufgebaut, Margarete Trappe, die 1906 nach Tanganyika kam. Wie es hieß, sei sie gut mit den afrikanischen Einwohnern ausgekommen. Deshalb nannte man Margarete Trappe Mutter der Maasai, was wohl so etwas wie ein Ehrenname sein sollte. Doch brauchen die Maasai eine Mutter, noch dazu eine Weiße? Sind die Afrikaner unmündige Kinder, die von einer weißen Frau beschützt werden? Das ist ja der Gründungsmythos des Kolonialismus, dass die Afrikaner schwach, unterentwickelt und letztlich minderwertig seien, sodass man ihnen die Wohltaten des Westens nahebringen müsse. Ja, dass man den schwarzen Kontinent mit den Segnungen des Westens überhäufen müsse. Ich reise nach Dar es Salaam, in der Hoffnung, ein paar Antworten zu bekommen. Ich will zuhören und erfahren, was mit dem geraubten afrikanischen Kulturgut geschehen soll, das immer noch in deutschen Museen schlummert. Bisher hat ja kaum jemand die Afrikaner nach ihrer Meinung gefragt. Dar es Salaam ist die Wirtschaftsmetropole Ostafrikas mit 4,5 Millionen Menschen. Die Stadt ist im Wesentlichen von Deutschen angelegt worden. Sie erkannten als erste in Konkurrenz mit den Briten den strategischen Wert dieser Bucht. Deutsch-Ostafrika wurde zur Perle des Kolonialreichs ausgerufen. Daran denkt niemand gern. Auf der Fahrt zum Nationalmuseum. Der Weg führt über einen Strand. Vom Aga Khan-Hospital bis zum Botanischen Garten. Palmen und Sand. Eine Frau steht in einer grünen Strömung bis zu den Knien im Wasser, sammelt Muscheln und Meerestiere. Schon früh werden Red Snapper und Schwertfische geangelt. Kaum zu glauben, dass ich mitten in der Stadt bin. Und dann das Nationalmuseum. Ein Gebäude, das mich überrascht. Es ist hell und leicht, umgeben von Palmen. Eine lichte Tropenarchitektur, fernab aller europäischen Schwerfälligkeit. Auch wenn es von einem hohen Eisentor bewacht wird. Das Museum liegt in der äußersten Ecke des Botanischen Gartens, der von Deutschen angelegt wurde. Auf der anderen Seite zieht sich ein Wohn- und Geschäftsviertel. Auf der Straße vor dem Museum tobt das Leben. Es wird um Früchte gefeilscht, es werden Mittagessen für vorbeikommende Geschäftsleute angeboten, Kinder spielen dazwischen. Frauen bieten Gemüse aus riesigen Pfannen an. Als das Museum öffnet, werde ich erstmal von einer Kanone begrüßt. Ein deutsches Geschütz. Es stammt von einem Schiff, das im Ersten Weltkrieg an den Küsten Sansibars patrouillierte und das sogar ein britisches Kriegsschiff versenkt haben soll. Jetzt gehört es offenbar zu den Prunkstücken des Nationalmuseums.
To myself, I have two sides of the German history in Tanzania.
Die Deutschen haben in Tansania zwei sehr verschiedene Gesichter gezeigt. Das eine Gesicht ist gut, das andere ziemlich übel.
Der Mann, der das sagt, heißt Frank Williams und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Nationalmuseum. Er hockt im weißen Kittel vor dem 3 Meter langen Eisenlauf, bewaffnet mit Eimer, Putztüchern und gelben Lappen. Liebevoll poliert er das Rohr.
I can start with the positive one. Positively, they lead to a lot of discoveries, which are now world-class discoveries.
Deutsche haben das Land erforscht und viele Entdeckungen gemacht. Sie haben die berühmten Dinosaurier-Skelette von Tendaguru freigelegt und dann nach Berlin gebracht. Dort sind sie jetzt im Museum für Naturkunde. Aber die Deutschen waren auch sehr brutal. Es gab eine ganze Reihe von Kriegen und die Deutschen waren niemals bereit zu verhandeln. Deshalb waren diese Schlachten auch so gewaltsam.
Eine Gedenktafel enthüllt, über 300.000 Afrikaner kamen beim Kampf gegen die deutsche Kolonialherrschaft ums Leben. Allein im Maji-Maji-Aufstand zwischen 1905 und 1907 waren es 120.000 Menschen. Die Anführer des Aufstands wurden hingerichtet und ihnen wurde der Kopf abgetrennt. Diese Köpfe wurden nach Berlin gebracht. Noch immer liegen sie im Keller der Charité. Das macht Flower Manasse richtig wütend. Die junge Frau ist Leiterin der historischen Abteilung des Nationalmuseums. Ich treffe sie am Eingangstor.
We are now discussing only about the collections that were taken to Germany during the colonial time.
Es wird jetzt viel über die Rückgabe der Sammlungen afrikanischer Objekte aus europäischen Museen geredet. Aber wie steht es mit der Rückgabe der menschlichen Überreste? Es sind ja viele Afrikaner nach Deutschland verschleppt worden, unter anderem die Söhne von Häuptlingen, die mit rassistischen Methoden vermessen werden sollten. Wo sind ihre Leichen? Auf welchen Friedhöfen liegen sie? Während doch die gefallenen deutschen Soldaten hier in Tansania sehr ordentlich bestattet wurden und auf ihren Soldatenfriedhöfen besucht werden können.
And these tombs They are still there and they are existing as part of the heritage.
Flower Manasse, kurzes schwarzes Haar, eine coole bunte Bluse, steht für eine neue, selbstbewusste afrikanische Generation. Top ausgebildet, leidenschaftlich engagiert. Tough, mit klarer, kritischer Haltung.
I think the discussion on restitution is really important now, but somehow it has been unbalanced.
Die Diskussion über die Rückgabe afrikanischer Kunstwerke ist wichtig, aber sie ist völlig unausgewogen. Länder wie Deutschland geben immer den Ton an. Doch eigentlich sollte doch bei der Debatte nicht Europa im Mittelpunkt stehen, sondern Afrika. Wir, die Betroffenen, und wie wir mit der Situation umgehen.
So-called partnership between the Germans and the Africans.
Die Afrikaner haben sehr wenig Kontrolle über ihre Projekte, weil die Europäer das Geld haben. Die Deutschen wollen diese sogenannte Partnerschaft mit Afrika, aber dann sollten sie auch die Afrikaner entscheiden lassen, wie sie das wollen und nicht versuchen, uns mit Wissenschaftlern aus Europa zu beeinflussen, die ganz andere Ansätze verfolgen als wir.
It's high time that they let the African also decide what they want to do and what kind of the story they want to tell.
Manasse fordert eine eigenständige afrikanische Forschung, die über bloße Provenienzforschung hinausgeht, wie sie am Humboldt-Forum als Mantra überall widerhallt. Doch hat das Museum überhaupt eine Zukunft? Fuck Museums, ruft ein Mann, der für ein Kulturinstitut arbeitet. Ist das klassische Museum nicht ein europäisches Phänomen des 18. Jahrhunderts? Will Afrika das? Braucht es das? Ich treffe einen der profiliertesten Kritiker, den Museumsexperten Germain Lumpé aus Kamerun. Er wirft den Europäern Blauäugigkeit vor. Kurz, sie hätten keine Ahnung.
La revendication du retour est matériellement et techniquement impossible.
Die Rückgabe der Objekte nach Afrika ist materiell und technisch unmöglich. Man kann das gar nicht zurückschicken. In den deutschen Völkerkundemuseen lagern ungefähr 1 Million Objekte. Ich weiß nicht, wie man das alles nach Afrika schicken soll. Wohin? An wessen Adresse? Das ist schlicht unmöglich.
Germain Lumpé ist ein großer, athletischer Mann um die 60. Er trägt einen Buschhut, den er sich mal in Australien gekauft hat. Lumpé beschäftigt sich seit langem mit dem europäisch-afrikanischen Kulturverhältnis. Er ist von allen Seiten angesehen, pendelt zwischen Paris und Afrika. Sein manchmal ironischer Blick spricht Bände gegenüber dem Zirkus, der jetzt um Afrika veranstaltet wird, wie er meint. Zum Beispiel in der Restitutionsfrage. Bénédicte Savoy, die einflussreiche Gutachterin für Präsident Macron, die sich radikal für eine bedingungslose Rückgabe aller Kulturgüter einsetzt, sie kannte Afrika bis dahin gar nicht. Sie hat für ihre aktuelle Forschung nur ein paar Wochen in Afrika zugebracht. Bis vor kurzem glaubte sie, es gebe dort gar keine bildende afrikanische Kunst, nur Musik. Germain Lumpé hat schon 4 afrikanische Kulturminister beraten. Und er ist skeptisch. In Afrika, meint er, gäbe es keine Kulturpolitik. Und noch viel weniger gäbe es eine Museumspolitik. Die Museen dort hätten keinen großen Stellenwert.
Et puis les objets sont des objets ethniques.
Die Mehrzahl der afrikanischen Kunstwerke in Europa sind ethnische Objekte. Afrika ist immer noch eine Stammesgesellschaft. Die afrikanischen Staaten bestehen aus Ethnien, die so etwas wie Mikronationen sind. Sie haben einen Gründungsmythos, eine Identität und eine Geschichte, die mit denen des Nachbarvolkes nicht das Geringste zu tun hat. Trotzdem leben sie in einem übergeordneten Nationalstaat, der das kulturelle Erbe treuhänderisch verwaltet. Aber das bringt oft Konflikte mit sich.
Eine Rückgabe der Kulturgüter, wie sie Bénédicte Savoy empfiehlt, könnte sogar mehr schaden als nützen. Sie könnte innerstaatliche Streitereien anfachen. Merkwürdig. Ich hatte erwartet, dass die Afrikaner sich für Macrons Restitutionsentscheidung begeistern würden, dass sie vielleicht sogar Dankbarkeit für seine Initiative zeigten. Doch niemand, den ich in Tansania treffe, bricht in Jubel aus. Niemand hat sie gefragt, ob und unter welchen Umständen sie eine Rückgabe überhaupt wollen. Sie fühlen sich übergangen. Mein Rundgang mit dem Museumsdirektor bringt eine erschreckende Erkenntnis. Das Nationalmuseum von Tansania ist weitgehend leer.
So here is the beginning. It is our history gallery. And this segment here, it shows development of societies, African societies.
Die gesamte historische Abteilung besteht aus ein paar Fotos mit kurzen Erklärtexten. Ein paar Abbildungen von Häuptlingen, die gegen die deutsche Kolonialmacht rebellierten und hingerichtet wurden. Dann ist man schon bei Julius Nyerere, dem sogenannten Vater der Nation, der das Land 1961 in die Unabhängigkeit führte und jahrzehntelang im Sinne des Sozialismus regierte. Der Fuhrpark der tansanischen Präsidenten wird auf einem Parkplatz ausgestellt. Doch ein historisches Narrativ ist nicht auszumachen. Kein Museumsbesucher könnte dank der Präsentation im Museum die Geschichte Tansanias verstehen. Eine 5 Meter hohe Giraffe lehnt in einer Ecke, aber sie ist aus Holz geschnitzt und Folklore. Zufällig findet in dem Museum gerade ein Event statt, die größte Fashion-Show Afrikas. Sonst wäre wohl kaum jemand da. Doch die Leere in dem Museum hängt auch mit etwas anderem zusammen. Mit einer historischen geistigen Leere, mit der Erfahrung des Kolonialismus, erklärt der Journalist und Dozent Charles Kayuka. Jahrelang hat er über Politik und Kultur in Tansania geschrieben. Doch die Regierung mochte seine Kritik nicht hören. Deshalb ist er zurzeit Dozent an der Universität von Dar es Salaam.
The worst thing is not really the violent aspect that we always mention, like beating us up, forcing people to slavery, I mean kind of slavery.
Der Kolonialismus hat uns unserer Menschlichkeit beraubt. Er hat uns nicht nur versklavt, gequält, unterdrückt. Er hat dazu geführt, dass wir uns selbst nicht mehr vertraut haben und selbst nicht mehr als Menschen ansahen. Menschen aus Deutsch-Ostafrika wurden nach Europa verschleppt und in Zirkusshows vorgeführt wie Tiere. Die schlimmste Folge des Kolonialismus war psychologischer Natur. Wir leben weiter so, als seien wir immer noch kolonisiert. Es ist Zeit, unsere gestohlene Identität zu reparieren.
That should be one of the first things we need to do to restitute our stolen identity and respect.
Dazu gehört zweifellos auch eine kulturelle Identität. Doch die Masken und Fetische, die jetzt in europäischen Museen lagern, es würde nichts nützen, diese zurückzugeben, sagt Charles Kayuka, weil diese Stücke für die Afrikaner keinen Wert mehr haben. Sie sind leer, tot, entseelt. Sie haben ihre ursprüngliche Bedeutung verloren, weil sie aus ihrem Kontext gerissen und damit zu sinnentleerten Objekten werden. Denn es waren keine Kunstobjekte, sondern religiös, rituell magische Objekte. Nur deshalb waren sie damals so wichtig für die afrikanischen Gesellschaften.
Alles hier gehört zur kolonialen Vergangenheit, in der wir immer noch leben. Wir leben in dieser Geschichte. Die Räume in den Verwaltungsgebäuden der Deutschen werden immer noch benutzt. Jetzt sind sie zum Beispiel Regierungsgebäude. Alles ging bruchlos ineinander über. Aufgearbeitet wurde die Vergangenheit nie. Das macht mich ärgerlich. Wir müssten jetzt drangehen, unsere Geschichte neu zu schreiben.
Denkbar wäre auch ein Kompromiss, sagt Flower Manasse. Die europäischen Museen sollten glasklar anerkennen, dass die geraubten afrikanischen Artefakte den Afrikanern gehören. Andererseits könnten die Gegenstände, zumindest für eine Zeit, weiterhin in Europa bleiben und dort ausgestellt werden. Für die Mehrheit der Tansanier spielt die Debatte um die Restitution afrikanischer Kunst keine Rolle in ihrem Alltag. Wenn sie aber gefragt werden, stellt sich heraus, sie misstrauen den Europäern, so wie sie ihrer eigenen Regierung misstrauen. Denn die hat bisher wenig für den Kulturtransfer getan. Sie interessiert sich mehr für Entwicklungshilfe. Die Tansanier misstrauen aber auch dem französischen Präsidenten. Was bezweckt er mit seiner Freigebigkeit? Was will er wirklich? Soll nach 150 Jahren französischem Kolonialismus hier wirklich etwas gut gemacht werden? Oder geht es Macron um etwas ganz anderes? Um Frankreichs Wirtschaftsinteressen in Afrika, die durch chinesischen Einfluss zurückgedrängt werden? Der tansanische Staatspräsident und Gründungsvater Nyerere hat einmal gesagt, ein Volk, das keine Kultur hat, hat auch keine Freiheit. Diese Kultur zu finden ist nicht einfach, meint der Journalist Charles Kayuka. Und weiter, erstmal müsse man sich um das kümmern, was schon da ist.
We have in Tanzania so many ethnic artifacts lying.
Wir haben hier in Tansania so viele Artefakte, die großen Gefahren ausgesetzt sind. Einige werden vernachlässigt, andere gehen verloren. Wenn Sie durch Dar es Salaam fahren, finden Sie eine Menge traditionelle und religiöse Artefakte, die billig verkauft werden und die eigentlich hier im Museum sein müssten. Aber wir sammeln diese Dinge nicht. Wir bemerken nicht einmal, wie wichtig diese Dinge sind.
Auf dem Weg zum Flughafen denke ich noch einmal an die letzten Sätze aus der Begegnung mit Flower Manasse. Es gibt einen Pragmatismus, den man so in Europa nicht kennt. Den Willen, das Beste aus der Sache zu machen. So leer das Nationalmuseum auch gegenwärtig ist, Flower Manasse hat einen Plan. Ja, es sei schwierig genug, in einem Museum zu arbeiten, das praktisch leer ist, in dem es kaum Geld und keine Forschungsstellen gibt. Doch genau daran will sie anknüpfen. Das Nationalmuseum soll ein Labor werden, ein Ort des Nachdenkens und des Forschens. Und gerade deshalb eine Chance für die Zukunft ihres Landes.
I feel like working in a museum like this, where a lot has not been done, is a big opportunity.
Wenn man in so einem Museum wie in unserem arbeitet, wo vieles noch nicht getan ist und so vieles zu tun bleibt, ist das eine Riesenchance für unsere junge Generation. 65% der Tansanier sind unter 25. Jetzt ist es an unserer Jugend, an diesen Themen von Kulturerbe und Identität zu arbeiten, die ihre Eltern und Großeltern liegen gelassen haben. Und das wird diese Generation mit Leidenschaft tun.
Like with the passion and the positivity, we can reach there.
Meint die Museumsexpertin Flora Manasse aus Tansania. Ein Ergebnis von vielen erstaunlichen Ergebnissen, die, wie ich finde, allen Parteien zu denken geben sollten. Werner Bloch über die Grausamkeiten der Kolonialzeit, die in Tansania nicht als Mahnmal auftauchen, sondern als große Leerstelle.